Ich würde gern beten vor der Predigt. Herr Jesus Christus, ich bitte dich, wir bitten dich, dass du meine Worte benutzt und dass du uns ansprichst, jeden von uns, so wie es richtig ist und so wie wir es brauchen, Herr. Amen. Habt ihr schon mal mit einer Lupe gearbeitet? Habt ihr schon mal eine Lupe in der Hand gehabt? Alle? Gibt es jemanden, der noch keine Lupe in der Hand hatte? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Jeder hat schon mal mit einer Lupe rumgespielt als Kind. Jeder von uns hat irgendwie Oma und Opa, die irgendwie die Lesehilfe liegen gelassen haben. Und dann hat man ein bisschen ausprobiert. Das Spannende oder das Komische an einer Lupe ist, dass wenn man versucht, durch eine Lupe weit zu gucken, ist alles unscharf. Wenn man an irgendwas rangeht, näher rangeht, dann ist alles ganz scharf und groß. Und wenn man wieder ganz nah rangeht, also die Lupe noch näher, dann wird es wieder unscharf. Das Thema für diesen heutigen Sonntag ist Barmherzigkeit. Das Hauptthema. Barmherzigkeit leitet sich ab von Darm, von Innereien, von das geht mir ans Eingemachte, ans Innerste. Das berührt mich so tief, ja, das geht mir ans Herz oder schlägt mir auf den Magen. Das sind alles so Sachen, die ranken sich darum. Barmherzigkeit hat was mit mir, mit meinem Innersten zu tun, dass mir das richtig tief reingeht, ans Herz geht und dass ich etwas damit mache, dass ich etwas damit tue. Und mit dieser Barmherzigkeit ist es so ein bisschen wie mit der Lupe. Wenn man weit weg geht, wenn man Dinge betrachtet, die weit weg liegen, also zum Beispiel die Nachrichten in der Welt, dann ist das mit der Barmherzigkeit eine Sache, die ist eher unscharf. Also wenn ich höre, da ist irgendein Unglück passiert und da sind welche gestorben, kann ich das hören und das geht mir auch ans Eingemachte, aber ich kann nichts machen damit. Und mit der Zeit stumpft man ab. Es wird unscharf. Es bleibt dabei, dass ich es höre und irgendwie, ja, es passiert halt. Und irgendwie merkt man dann, wenn da eine Nachricht kommt, dass da ein paar Leute sterben, ja, ist so, was soll ich da jetzt machen mit, ja? Anders sieht's aus, wenn es meine Freunde betrifft oder meine nächsten Leute so. Meine Familie nicht, aber Freunde, Bekannte. Das betrifft mich und da helfe ich. Da bin ich da. Wenn ich sehe, dass jemandem nicht gut geht, unterstütze ich. Wenn jemand ein Problem hat, höre ich zu und so weiter. Dann bin ich da. Da wird Barmherzigkeit sehr scharf, weil die Leute mir wichtig sind, geht es mir ans Herz und sie sind so nah, dass ich ihnen auch helfen kann. Aber wenn ich dann noch näher gehe in die eigene Familie, da wird es an vielen Stellen wieder unscharf. Denn da geht es mir irgendwie auch ans Herz, aber die eigene Familie, das ist schon, ja, da sind wir manchmal so verletzt. Da gibt es manchmal so viel, was uns trennt, dass wir nicht bereit sind zu helfen, dass wir uns schwer tun. Es ist ja nicht so, dass uns das nicht nahe geht, wenn es unserem Bruder, Schwester irgendwie nicht gut geht, aber da denkt man dann so Sachen wie, meinem Bruder verzeihen, was der gemacht hat, was der sich geleistet hat. Oder die hat früher schon immer so viel von meinen Eltern gekriegt. Die braucht doch nur nicht noch meine Hilfe. Oder ich habe es ihm ja gesagt, aber wenn er sich anders entscheidet, bitte, mich muss er jetzt nicht um Unterstützung fragen. Ihr kennt das vielleicht. In Familien sind Streitigkeiten immer ein bisschen heftiger, weil uns die Menschen so nahe sind. Wenn mich irgendjemand draußen auf der Straße Blödmann nennt, kann ich das hören und es muss mir jetzt nicht unbedingt nahe gehen, der kennt mich nicht, keine Ahnung, hat einen schlechten Tag. Aber wenn jemand aus der Familie zu mir Blödmann sagt, dann kennt der mich. Dann habe ich mit dem schon ein ganzes Stück mit ihm zusammengelebt und in der Familie sind die Verletzungen immer ein bisschen tiefer. Es geht mir immer ein bisschen, ja, es geht mir immer ein bisschen näher, als wenn jemand was von außen sagt. Und deswegen tun wir uns auch schwerer zu vergeben, zu verzeihen, Dinge wieder aufzulösen. Es ist ja nicht so, dass es in allen Familien Streit gibt, Gott sei Dank. Aber wenn, dann fällt es uns schwerer, barmherzig zu sein. Im Predigttext für heute geht es auch um Barmherzigkeit in Familienfragen. Stellt euch vor, ein Haushalt mit 11 Söhnen. Versucht euch das mal so, legt mal die Bibelgeschichte erstmal beiseite und versucht euch das mal vorzustellen. 11 Söhne in einem Haushalt. Ich habe gestern den schönen Satz gehört, Kinder werden nicht im Dutzend geboren, die kommen jeder einzeln auf die Welt mit einer eigenen Persönlichkeit, mit eigenen Gaben, Eigenheiten, Problemen. Und 11 Söhne ist mit Sicherheit ein Segen, aber mindestens genauso auch eine Herausforderung. Und jetzt ist der 11., der ist ein Nesthäkchen. Ist ja öfter so, ne? Die Kleinen, die sind irgendwie besonders, die kriegen ein bisschen mehr Zuneigung, die Großen müssen funktionieren. Und in dieser Familie beweist der Vater auch noch so ein fehlendes pädagogisches Geschick und schenkt dem Kleinsten auch noch einen schönen Mantel. Die Großen, die arbeiten auf dem Feld, die kümmern sich um die Tiere und der Kleine kriegt einen schönen Mantel. Ist doch nett, oder? Die Großen haben sich den Buckelkumm gearbeitet schon. Die haben schon so viel für die Familie gemacht. Der Kleine, der kriegt noch mal was Nettes. Ist doch schön, toll. Da kann man sich vorstellen, wie die Großen auf den Kleinen reagiert haben. Nicht besonders nett. Geh doch deine Wege, mach doch dein Zeug. Will ich gar nicht sehen, dein Mantel. Aber so richtig spitzt sich noch mal so ein bisschen mehr zu, denn der Kleine fängt auch noch an zu träumen. Und was träumt er? Er träumt vom Feld. Er träumt, dass er eine Weizengarbe ist, die auf dem Feld steht. Und die anderen Brüder sind auch Weizengarben, aber die sind kleiner. Und die verbeugen sich vor dem Kleinsten. Versucht es euch bildlich vorzustellen, wie das passiert. Man möchte denken und sagen, halt die Klappe. Sag nichts. Behalt's für dich. Ja. Aber macht er nicht. Er geht zu seinen Brüdern und erzählt es ganz fröhlich, ganz unbedarft. Hört mal zu, was ich geträumt habe. Und man kann sich vorstellen, wie die Jungs reagieren und denken sich, du kleiner Fatzke, du weißt noch nicht mal, wie man eine Weizengarbe bindet und willst die Größte sein von uns allen. Du hast noch lange nicht so viel gearbeitet wie wir und wir verbeugen uns vor dir. Natürlich. Wir verbeugen uns höchstens vor dir, damit wir dich sehen, weil du so klein bist. Aber wir verbeugen uns vor dir. Wir würden vielleicht in unserer kultivierten Gesellschaft, wenn uns sowas passiert, würden wir denjenigen vielleicht meiden. Wir hätten ein Problem mit ihm, würden unterschiedlich mit ihm umgehen. In einem Handwerksbetrieb würde er ab und zu mal die Kelle zwischen die Beine kriegen. Wenn jemand so großspurig daherkommt, gibt es immer mal so ein bisschen so einen kleinen Haken von der Seite. Der darf dann abwaschen die nächsten Monate. Bei den Brüdern ist es ein bisschen anders. Die sind ein bisschen radikaler. Denen reicht es so richtig. Die haben sich das ein ganzes Stück mit angeguckt und es nervt so sehr, der kleine egoistische Fatzke, dass sie sagen, wir wollen ihn umbringen. Weg mit dem. Sie lassen sich am Ende noch vom Ältesten umstimmen. Der Älteste sagt, Moment, Leute, so weit können wir nicht gehen. Wir bringen ihn nicht um. Das lassen sie gerade noch, da lassen sie sich noch umstimmen, aber sie verkaufen ihn. Als die Ältesten gerade unterwegs sind, gerade sich um die Tiere kümmern auf dem Feld und der Kleine nachgucken soll und dann kommt, dann schnappen sie ihn sich und verkaufen ihn als Sklaven in ein anderes Land. Das Land ist erstmal egal, Hauptsache erstmal weg mit ihm. Die meisten von uns, ihr habt es ja vorhin auch gehört, um was für eine Geschichte es geht. Ihr wisst es auch und hättet es auch geahnt, wenn ich euch so weit erzählt habe. Es handelt sich um die Josefsgeschichte. Und ja, Josef wird als Sklave verkauft. Er kommt nach Ägypten. Er wird Sklave beim Kämmerer, also beim Finanzminister, könnte man sagen, des Pharaos. Also ziemlich weit oben. Und er stellt sich gut an. Er steigt auf. Er kriegt seine Freiheiten, was als Sklave nicht selbstverständlich ist. Ja, dann hat er ein Problem. Er sieht gut aus. Das heißt, die Frau des Kämmerers wirft einen Blick auf ihn und sagt, Junge, mit uns zweien, das könnte was werden. Er sagt, nee, kann's nicht. Ich will nicht gegen Gott sündigen. Und dann kommt er ins Gefängnis. Das kann die Frau nicht auf sich sitzen lassen. Sie beschuldigt ihn, sagt, er wollte mich vergewaltigen. Der Mann glaubt seiner Frau, er kommt ins Gefängnis. Und da kommt er dann frei, weil er die Gabe, dass er träumt und dass er Träume deuten kann, einsetzt für den Pharao. Der Pharao hat einen ganz komischen Traum. Das sind 6 fette Kühe und da kommen 6 magere Kühe und die fressen die fetten Kühe auf und er kann sich's nicht erklären. Josef legt es ihm aus und sagt, pass mal auf, Pharao. Das sind 6 fette Jahre, die jetzt kommen und die, danach kommen 6 dürre Jahre und die fressen die Vorräte der fetten Jahre auf. Der Pharao ist so begeistert, dass er sagt, Junge, ich setz dich ein, organisier du das, dass das alles ordentlich läuft. Und Josef wird mit einem Schlag der zweithöchste Mann im Staate. Er steht direkt unter dem Pharao. Das ist wirklich, das ist eine steile Karriere. Von ganz langsam hochgearbeitet, runter ins Gefängnis, ganz hoch zum Pharao. Die Familie ist in der Zeit erstmal kein Thema. Aber wie das so ist, deine Vergangenheit holt dich irgendwann ein. Es bricht die vorausgesagte Hungersnot aus, tritt ein. Und es passiert das, was immer passiert, wenn es schlechte Zeiten gibt. Genauso wie das heute ist. Da gibt es in manchen Ländern schlechte Zeiten. Und die Menschen machen immer dasselbe. Das ist über die Jahrhunderte und Jahrtausende immer dasselbe. Da, wo es dir schlecht geht, gehst du dahin, wo es dir gut gehen könnte. Das ist heute so. Heute kommen die Leute aus Syrien und die kommen zu uns. Damals kamen die Leute aus Kanaan und sind nach Ägypten gegangen und haben Getreide gekauft. Was sollen sie auch machen? Sonst wären sie verhungert. Und so kommen seine 11 Brüder nach Ägypten und wollen für die Familie Getreide kaufen. Ich mach's kurz. Josef gibt sich zu erkennen. Es gibt viele Tränen. Sie kommen wieder zusammen. Der Vater wird nach Ägypten geholt. Sie leben dort. Und wenn der Bruder der zweithöchste Mann im Staat ist, geht es einem im Normalfall auch nicht schlecht. Irgendwann stirbt aber der Vater. Josef hält große Trauer um ihn, schafft ihn zurück nach Kanaan, wo er beerdigt werden will. Und jetzt sind wir beim Predigttext. Den lese ich euch mal vor. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun, vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als man ihm solches sagte. Und seine Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Die 11 Kerle. Jetzt kriegen sie es nochmal mit der Angst zu tun. Und ehrlich gesagt auch nicht ganz zu Unrecht. Denn es kommt immer wieder vor, dass die Eltern das letzte haltende Band sind zwischen den Geschwistern. Und wenn die Eltern gestorben sind, kommt dann nochmal so der wahre Charakter der Geschwister raus. Wenn die Eltern weg sind, wird nochmal abgerechnet. Es kommt schon immer wieder mal vor. Nicht überall, ist logisch. Und das wissen die 11 Brüder. Und die denken sich, der Vater ist nicht mehr da. Jetzt könnte es sein, dass er richtig auspackt. Jetzt könnte es sein, dass Josef Rache übt für das, was wir gemacht haben. Und Josef hätte seine Brüder locker verpfeifen können. Und damit hätte er sie wahrscheinlich umgebracht. Sie wären wahrscheinlich vor Gericht gekommen. Todesurteil. Josef hätte all seiner Wut Raum geben können. Und man hätte es irgendwie auch verstehen können. Denn die Brüder wollten ihn ja töten. Ich meine, Ruben hat es ihnen ausgeredet, aber die werden sich wahrscheinlich, auch wenn sie, als sie ihn geschnappt haben, werden sie sich wahrscheinlich gestritten haben. Und die einen werden immer noch gesagt haben, komm, jetzt lass uns schnell Ende machen. Und Und Ruben hat dagegen argumentiert und gesagt, nee, lass es uns nicht machen. Josef hat das wahrscheinlich mitbekommen. Was geht in deinem Kopf vor, wenn deine Brüder dich umbringen wollen und du es auch erfährst? Sie haben ihn in die Sklaverei verkauft. Und man muss ja mal ganz ehrlich sagen, das, was Josef passiert ist, ist ja der beste Fall, der passieren kann. Dass du zum Kämmerer nach Ägypten verkauft wirst. Er hätte es auch viel schlimmer erleben können. Er hätte auch irgendwo auf dem Feld versauern können. Ein Sklave gehörte seinem Herrn. Der hätte ihm die Hand abschlagen können. Dem Herrn wäre nichts passiert. Ein Sklave gehört seinem Herrn. Der kann machen, was er will. Der hätte irgendwo landen können. Und wenn sein Herr Lust darauf gehabt hätte, hätte er ihn erschlagen können. Und dass das so ist und dass sie sich diese Gedanken gemacht haben, die Brüder, das merkt man daran, wie sehr sie erschrecken, als Josef sich zu erkennen gibt. Ich habe euch gesagt, Josef gibt sich zu erkennen. Und als das passiert, dann fragt er, sagt mal, lebt der Vater noch? Und da geben sie ihm keine Antwort. Da steht, sie konnten ihm keine Antwort geben, weil sie so erschrocken sind. Das kann man auch gut verstehen. Die haben wahrscheinlich gedacht, wer weiß, wo der Junge ist. Auf einmal steht er vor ihnen in einem guten Gewand und ist der, der ihnen das Getreide verkauft. Und jetzt, ganz am Ende, geben sie ihm eigentlich nochmal Raum, sauer zu sein. Sie sagen, der Vater befiehlt, dass du uns vergeben sollst. Ich glaube denen das nicht. Und Josef hat es ihnen wahrscheinlich auch nicht geglaubt. Denn wenn man 1-2 Kapitel vorher liest, liest man, dass Josef seinen Vater auf dem Sterbebett begleitet hat. Dass er ihm die Augen zugemacht hat. Und wenn der Vater gewollt hätte, dass er seinen Brüdern vergibt, dann hätte er es ihm wahrscheinlich gesagt und dann hätten wir es wahrscheinlich nachgelesen. Da kommen sie mit so einer, und sie sagen es ihm ja auch nicht selber, sie lassen es ihm ausrichten. Dann kommen sie und sagen, wir sind die Diener des Gottes deines Vaters. Was für scheinheilige Heuchler. Da wollen sie ihn umbringen und verkaufen ihn als Sklaven. Und dann kommen sie, wir sind doch die Diener des Gottes. Das ist so, wie wenn manche behaupten oder wenn manche Christen irgendwelchen Mist anstellen und dann sagen, ich bin Christ, wo man sich fragt, du willst Christ sein? Junge, denk nochmal drüber nach. Und dann sagen sie zum Schluss, wir sind deine Knechte. Ja, okay, ist jetzt nichts Neues. Josef ist der zweite Mann im Staat, das heißt, alle außer dem Pharao sind seine Knechte. Da haben sie jetzt nichts Neues erzählt. Josef weint als Reaktion darauf. Und man weiß nicht so genau, warum er weint. Es wird nicht beschrieben. Ich meine, weint er, weil nochmal alles hochkommt? Weil ihm das nochmal alles einfällt? Diese Szenen? Sowas vergisst man ja nicht. Das ist ja wie so ein Trauma. Das ist präsent. Weint er, weil das alles nochmal hochkommt? Oder weint er, weil sie ihn am Ende nochmal enttäuschen? Denn er sagt ihnen ja schon mal. Er sagt es ihnen schon mal an anderer Stelle. Er sagt, macht euch keine Sorgen, dass ich irgendwie zornig bin. Jetzt kommen sie nochmal so komisch, schmierig um die Ecke. Ich glaube, am Ende haben die Brüder und auch Josef zwei Dinge gelernt. Das erste, Rache funktioniert nicht. Die Brüder haben sich für Josefs Hochmut gerecht. Für seinen Egoismus, für seine Selbstherrlichkeit haben sie sich gerecht. Und haben ihn verkauft. Aber die Rache hat nicht funktioniert. Das, was die dann durchgemacht haben, möchte ich mir gar nicht vorstellen. Wie oft müssen die sich in den Jahren gefragt haben, was ist eigentlich mit dem Kleinen? Was ist denn mit dem passiert? Ist er schon tot oder lebt er noch? Was macht er gerade? Ich will gar nicht wissen, wie der Vater mit ihnen umgegangen ist, als er erfahren hat, er ist doch nicht tot. Denn dem Vater haben sie ja gesagt, dein Sohn wurde von wilden Tieren gerissen. Wie muss der Vater reagiert haben, als er gehört hat, Josef geht es eigentlich ganz gut, ist der zweite Mann im Staat Ägypten? Rache löst gar nichts. Rache löst nichts in der Beziehung zu dem, der dir geschadet hat. Und Rache löst überhaupt nichts. Löst auch in dir nichts. Rache sorgt höchstens dafür, dass du für einen ganz kurzen Moment Dampf ablassen kannst. Aber nicht allen Dampf. Du kannst ein bisschen Dampf ablassen, aber der Dampf in dir ist immer noch da. Dieses Unrecht bleibt bestehen. Es ist eher so, das aus Angst machen. Und wenn man Rache üben will, dann will man dem anderen Angst machen. Dann will man dem anderen das heimzahlen, was er mir getan hat. Das Problem ist nur, dass aus Angst machen ganz schnell Ängstliche werden. Die Brüder wollten ihm Angst machen. Erfolgreich. Aber was sie gekriegt haben, war Jahre der Angst, der Unsicherheit, bis zu dem Punkt jetzt. Und das ist lange, das sind viele Jahre. Bis zu diesem Punkt haben sie Angst, dass er sich rächt, dass er irgendwas macht. Auch wir. Wenn du denkst, du kannst an jemandem Rache üben, wirst du dich hinterher fragen müssen, was habe ich da gemacht? Wie geht's dem jetzt? Was ist mit dem los? Und so weiter. Du wirst daraus keinen Gewinn schlagen. Biblisch zusammengefasst könnte man sagen, 5. Mose 32, 35, die Rache ist mein. Ich will vergelten, sagt Gott. Du hast gar nicht genügend Einblick, wir haben gar nicht genügend Einblick, um zu beurteilen, wie schuld der andere eigentlich ist. Wir meinen, der andere hat alle Schuld. Der muss es mal so richtig gezeigt kriegen. Aber wir haben gar nicht genug Einblick, um zu wissen, warum hat der andere das gemacht? Und wie viel Strafe hat er eigentlich schon gekriegt? Also ich würde sagen, die Brüder von Josef, die haben schon einiges an Strafe abgesessen. Gott kann beurteilen und nur er kann beurteilen und richten. Also dürfen wir es ihm auch überlassen. Und er sagt es auch, Gott sagt es auch, die Rache ist mein, überlass es mir. Ich gehe damit schon um. Ich werde für Gerechtigkeit sorgen. Mach du es nicht. Das Zweite, was sie lernen, und das Letzte, Gott ist barmherzig. Josef ist ja auch kein Saubermann. Josef ist nicht mehr der kleine, nervige Streber, der Günstling, der er war. Er ist ja nicht ganz unschuld an der Geschichte. Er hat ja auch seinen Teil. Er hat ja wirklich Mist gemacht. So was macht man ja auch nicht. Aber er hat sich verändert. Er musste auch Demut lernen in der Sklaverei, im Gefängnis. Er hatte viel Zeit, über sich nachzudenken, über Gott nachzudenken. Und er hat wahrscheinlich auch für sich gemerkt, dass dieser außergewöhnliche Lebensweg, den er da geht, eigentlich ein Erbarmen Gottes ist. Dass das Erbarmen Gottes ist. Und er hat wahrscheinlich auch gemerkt, am Ende, dass Gott dadurch dafür sorgt, dass seine Familie überhaupt überleben kann. Denn ob die 6 Jahre lang ihr Viehzeug hätten verkaufen können, um sich Getreide zu kaufen in Ägypten, das ist die Frage. Überlebt haben sie, weil Josef sich um sie gekümmert hat, weil er sie versorgt hat und nach Ägypten geholt hat. Er selbst hat Erbarmen von Gott empfangen und steht Gottes Erbarmen seinen Brüdern gegenüber jetzt einfach nicht im Wege. Er lässt zu, dass Gott sich über seine Brüder erbarmt. Neutestamentlich ausgedrückt, Lukas 6, 36 bis 38, da steht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Das ist der Anspruch an uns. Das erwartet Gott von uns. Und sagt, ja, das ist dran. Verdammt nicht, richtet nicht, vergebt. Und jetzt kommt der Zuspruch, das Gute. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Wenn du barmherzig bist, empfängst du Barmherzigkeit. Wenn du großzügig bist, erlebst du Großzügigkeit dir gegenüber. Wenn du freundlich bist, erlebst du Freundlichkeit. Das ist der Zuspruch. Wenn wir rausgehen und das leben, was Gott möchte, werden wir eigentlich nur noch mehr beschenkt mit genau dem. Lasst uns unseren Nächsten, und das sind wir alle, lasst unseren Nächsten und was ihn angeht, unser Herz berühren und tatsächlich auch was tun. Erbarmt euch dem, der dein leiblicher Bruder ist, und erbarmt euch dem, der euer geistlicher Bruder ist hier in der Gemeinde. Weil Gott barmherzig ist. Und wenn ihr merkt, das ist schwierig, weil mit der Lupe, wenn ich so nah rangehe, wird es unscharf. Dann fragt Gott. Denn wenn Gott seine Linse noch dazu macht, kann man die Schärfe neu einstellen. Ja. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Amen. Ich habe in die Predigt einen kleinen Fehler eingebaut. Wer hat ihn? Richtig, 7 Jahre und 7 Kühe waren es natürlich. Sehr gut. Ich würd gerne mit euch beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr, hab Dank für deine Barmherzigkeit an uns. Hab Dank, dass du uns mit deiner Güte und mit deiner Liebe begegnest. In all dem, was wir anstellen die Woche über in unserem Leben. Hab Dank, dass du barmherzig bist. Herr, hab Dank, dass du uns ausstattest mit einem neuen Herzen und einem neuen Geist. Hab Dank, dass wir immer wieder auf dich zukommen dürfen, immer wieder von dir das erbitten dürfen, dass du uns neu ausrüstest. Für die nächste Zeit, für die nächste Woche, die nächsten Tage. Hab Dank, Herr. Hab Dank, dass du uns ausstattest. Und dass du es gut meinst mit uns. Vater, wir wollen dich bitten, dass du uns deine Barmherzigkeit schenkst, dass wir anderen Barmherzigkeit weitergeben. Wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, im Alltag anderen barmherzig zu begegnen. Wir wollen dich bitten, dass du uns zeigst, wo die sind, denen wir barmherzig sein sollen. Wir bitten dich, dass du uns die zeigst, die leiden, die Schmerzen leiden, die Einsamkeit leiden, die Trauer leiden, die arm sind, die schwach sind, die am Rand sind. Bitte gib uns offene Augen dafür in unserem Trubel. Und lass uns als deine Kinder sichtbar werden, Herr. Hilf uns, barmherzig zu sein. Und Herr, alles, was wir nicht gebetet haben, das legen wir in das Gebet, was du uns herbeigebracht hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte euch gerne gleich noch den Segen zusprechen und bitte euch gleich stehen zu bleiben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.